Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln. Und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch. Denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge. Hallo ihr Lieben und beste Grüße von der Fifth Avenue in New York City, wo ich ja mittlerweile jetzt auch schon wieder über ein Jahr lebe. Und ihr hört es vielleicht, es ist ja auch kein Geheimnis, diese Stadt pulsiert. Hier ist immer was los, hier gibt es immer Menschengedränge, viel Verkehr, laute Sirenen. Ja, und gleichermaßen hat New York aber natürlich auch wahnsinnig viel zu bieten. Kulturelle Angebote, Freizeitmöglichkeiten, Jobs und so weiter und so fort. Und das alles kann aufregend sein, aber auch anstrengend, klar. Denn um in den Genuss dieser Vorteile zu kommen, nehmen eben viele Menschen hin, auf vergleichsweise kleinem Raum mit vielen anderen Menschen zusammenzuleben. Und das ist natürlich nicht nur hier so. Ich hatte dankenswerterweise schon die Möglichkeit, in ganz unterschiedlichen Städten zu leben. Zum Beispiel in Berlin, Hongkong, dem britischen Plymouth, Philadelphia, Los Angeles, New York. Ja, ich habe sogar ein paar Jahre nach Mönchengladbach geschafft. Und klar, jede Stadt hat ihr Für und Wider. Ihre schönen und weniger schönen Seiten, ihre Identität. Der Frage, was die schönen Seiten einer Stadt ausmacht oder ausmachen kann, was sie lebenswert macht, und zwar sowohl heute als auch in Zukunft, dieser Frage möchten wir uns in dieser Folge widmen, während hier hoch über mir irgendwo jenseits der Spitzen der Dächer der Hochhäuser ein Flugzeug ungesehen dahinzieht. Aber das soll uns nicht aufhalten, denn wir fokussieren uns in dieser Folge auch weder auf New York noch, falls ihr da jetzt Angst bekommen habt, kann ich sie euch nehmen, noch auf Mönchengladbach. Nein, auch darum geht's nicht, sondern wir beschäftigen uns mit einigen Städten des Landes, das diesbezüglich immer wieder als Vorreiter bezeichnet wird, Dänemark. Auf der Liste der lebenswertesten Städte der Welt, die wird von der britischen Economist-Gruppe veröffentlicht, da sichert sich Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen immer wieder Spitzenplätze und auch im Jahr 2023 belegte sie wieder den zweiten Rang. Jana und Miriam aus dem Weltwach-Team waren auch erst letztes Jahr in Kopenhagen, haben mir dann auch brühwarm und voller Begeisterung von der Stadt erzählt. Ich selbst war nur vor längerer Zeit mal für ein paar Tage dort und weitere Städte in Dänemark kenne ich auch nicht wirklich gut. Deshalb bin ich jetzt also aus verschiedensten Gründen sehr gespannt, von unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern in dieser Folge mehr über die Städte Dänemarks zu erfahren und auch ganz grundsätzlich darüber, was diese Städte so lebenswert macht und was sich andere Städte davon vielleicht abschauen können.
Während man jetzt zum Beispiel in Berlin vielleicht sagen muss, man muss zu seinen Freunden oder zur Arbeit, wie auch immer so mit 40 Minuten mit der U-Bahn denken, ist man hier eher bei 20 Minuten Fahrrad. Das macht natürlich vieles sehr, sehr einfach und angenehm.
Man hat Strand, Stadt, Wald, Natur, auch in der Stadt.
Es dreht sich nicht nur um Begrünung oder was weiß ich, sondern auch, wie schaffen wir das, die Bürger und Bürgerinnen zu beteiligen.
If you're walking down a street with 6 lanes of traffic off to the side and they're all doing 60 kilometers per hour, those cars, you know, it doesn't feel like the city fits you. It feels like it fits those automobiles.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Städte sind der Lebensraum unserer Gegenwart und erst recht unserer Zukunft. Das zeigen zahlreiche Studien. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt derzeit in Städten. Und 2050, so prognostizieren das jedenfalls die Vereinten Nationen, da werden sogar fast 70% der Weltbevölkerung im urbanisierten Raum leben. Obwohl Städte also eine entscheidende Bedeutung in unserem täglichen Leben spielen und auch weiterhin spielen werden, Ja, obwohl das so ist, haben wir bei Weltwach bisher zugegebenermaßen unsere Folgen überwiegend Natur und eben nicht allzu oft Stadtthemen gewidmet. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns in dieser Folge mit Städten auseinandersetzen, zumal dieser Schwerpunkt wunderbar eine andere Dänemark-Folge ergänzt, die wir vor ein paar Wochen veröffentlicht haben, nämlich Episode 344. In dieser Episode drehte sich alles um das Leben an und mit der dänischen Nordseeküste und wir sprachen darin mit Menschen, die eine tiefe Verbundenheit zur Nordseeküste empfinden, sei es aufgrund ihres langjährigen Wohnsitzes dort oder weil sie die Küste als ihren Arbeitsplatz betrachten. Hört da also definitiv gern auch mal rein. Und wie jene Folge 344 ist auch diese neue Folge mit Unterstützung von Visit Denmark entstanden. Dafür ganz herzlichen Dank. Also dann, lasst uns eintauchen in die lebenswerten Städte Dänemarks. Los geht's. Hi Ulrich, herzlich willkommen bei Weltwach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Hi.
Hallo, vielen Dank.
Ich begrüße hier den deutschen Architekten Ulrich Pohl. Im Februar 2008 entschied er sich, Deutschland den Rücken zu kehren und nach Kopenhagen auszuwandern. Heute ist er bei der dänischen Architekturfirma Kobe tätig und spielt dort als Projektleiter eine maßgebliche Rolle bei einigen innovativen Bauprojekten in Kopenhagen. Und über einige dieser Projekte werden wir im Laufe der Folge selbstverständlich auch noch genauer sprechen. Ich möchte aber zuallererst von ihm wissen, was ihn damals dazu bewogen hat, Deutschland zu verlassen und nach Kopenhagen auszuwandern.
Ich habe früher in Berlin gearbeitet, bin da anderthalb Jahre, zwei Jahre gewesen und habe mich dann damals auf eine längere Reise begeben mit meiner Freundin. Und wir sind von Berlin vom Hauptbahnhof tatsächlich mal über die Transmogolische Eisenbahn, über Moskau und Minsk und so weiter, über die Mongolei bis nach Saigon in ein paar Monaten gereist. Und auf dieser Reise hat man unglaublich viel Zeit, sich Gedanken zu machen, weil man immer die gleichen Birkenwälder wieder sieht, wenn man morgens aufsteht oder aufwacht.
So eine lange Bahnreise hat ja auch was Meditatives, da kommt man dann gut zu
ganz,
sich. Ne?
Ganz genau. Und da ging es schon darum, ja, Berlin, schöne Stadt, auch lebenswert, aber wollen wir nicht was anderes machen?
Gut, dass du das sagst, meine alte Heimatstadt. Ich war jetzt schon gespannt, wohin das führt. Ich war zwei Jahre in Berlin und wusste, hier muss ich weg. Aber okay, also es hat dir offenbar ganz gut gefallen in Berlin.
Hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und ich hatte aber immer so einen Traum von so drei schönen Städten auf der Welt, die vielleicht mal was sind, um dort zu leben und vielleicht gar nicht ein neues Leben zu starten, sondern einfach mal zu testen, ob es da nicht schön ist. Und ich glaube, das waren Auckland in Neuseeland, wo ich tatsächlich mal gewesen bin. Das war mal Vancouver in Kanada, wo ich noch nie gewesen bin. Und es war Kopenhagen, wo ich dann einmal war und die Wahl fiel dann auf dieser Zugreise über viele Gespräche. Na, wollen wir das nicht einfach mal zusammen probieren? und da gab es natürlich verschiedene Gründe für. Und ja, das eine war so ein bisschen, es muss irgendwie so eine kleine Metropole sein oder eine mittelgroße Stadt, wo auf jeden Fall sehr viel stattfindet, also kulturell und an Politik und an einfach Menschenleben. Das andere war dieses Thema, dass wir irgendwie nah an der Natur sein wollten. Und da bietet Kopenhagen natürlich auch diese Nähe, generell erstmal Dänemark, aber natürlich ist auch so das Tor zu Schweden. Und ja, das dritte war halt, dass ich einfach Wassersportler bin. Ich gehe unglaublich gerne Kitesurfen, damals noch Windsurfen und dann fiel die Wahl auf Kopenhagen. Und ja, seitdem sind wir hier ganz glücklich. Kopenhagen ist halt im Prinzip vereinigt all diese Themen. Das hat halt Wasser drumherum. Es ist eine Hafenstadt, es ist eine Kaufmannsstadt, es ist eine Hauptstadt, aber eine kleine Hauptstadt. Und es ist unglaublich nah an wunderschöner Natur. Von daher war das eine perfekte Wahl.
Klingt ja in mancherlei Hinsicht durchaus auch ähnlich zu Berlin, so wie du es jetzt beschreibst. Berlin hat auch sehr viel Wasser, sehr viel Grün drumherum, natürlich auch sehr viel Politik und Kultur und all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast. Was würdest du denn sagen, nachdem du jetzt ein paar Jahre in Kopenhagen schon bist? Gibt es grundsätzliche, nennenswerte, große Unterschiede zwischen Kopenhagen und vergleichbaren, also größeren deutschen Städten?
Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Unterschiede. Ich würde, glaube ich, mal anfangen mit so einer Stadt, die eigentlich erstmal in sich sehr homogen ist. Und dieses Stadtbild ist sehr homogen. Es ist sehr viel Blockrandbebauung. Es ist vom Krieg nicht zerstört worden. Es ist vielleicht so 4, 5 Geschosse. Und dann gibt es immer wieder diese Kirchtürme, die in der Innenstadt hochziehen. Und es gibt tatsächlich auch wenn man jetzt auf die Architektur geht, in der Innenstadt wenige Hochhäuser. Ganz, ganz, ganz wenige tatsächlich. In den Randbereichen sind jetzt einige gekommen in den letzten Jahren. Aber es hat halt diese einzigartige Lage am Öresund. Also das ist ja so eine, wenn man so möchte, es ist so eine Meerenge. Also die Insel Seeland, wo Kopenhagen drauf ist und dann zu Teilen auch Amager, ist ja im Prinzip wie so zwei Inseln, die voreinander geschoben sind. Mhm. Und da spielt sich dieses ganze Leben im Prinzip ab. Und die Stadt hat sich immer weiter zum Wasser geöffnet jetzt in den letzten Jahren und kann halt dieses Potenzial halt auch voll ausschöpfen. Und wenn man sich so Deutschland anguckt, dann hat man natürlich die, vielleicht auch so ein bisschen die Zerstörung durch die Weltkriege, teilweise auch die Innenstädte wirklich bis zu 80% zerstört. Das hat Kopenhagen an der Stelle nicht. Das, in Deutschland gibt es, glaube ich, eher so Halle und Erfurt und ich glaube Wiesbaden und Lübeck, die so wirklich auch so intakte Innenstädte haben. Und wenn man sich vielleicht überlegen würde, ist vielleicht sogar Lübeck vielleicht die Stadt, die Kopenhagen am nächsten kommt hier.
Was könnten, was sollten nach deinem Dafürhalten sich vielleicht auch manche deutsche Städte von Kopenhagen abschauen? Was wären da deine Tipps?
Ich denke auf jeden Fall, die Fahrradfreundlichkeit ist ein großes Thema. Hm. Also es gibt natürlich so Studentenstädte in Deutschland, ich glaube Oldenburg und Münster und so weiter. Das sind schon tolle Städte, wo auch so eine richtig gute Fahrradkultur ist. Aber ich denke, das kann man noch wesentlich ausbauen. Und Kopenhagen macht doch unglaublich gut die Metro und damit die Nahverkehrsmittel auszubauen. Mhm. Das heißt, wirklich auch die Stadt lebenswerter zu machen, indem man auch die Autos rausholt. Also dann ist auf einmal nämlich viel mehr Platz da. Also dann ist viel mehr Platz für Grün da, also viel mehr Platz für die Menschen da und nicht mehr für, wie wir vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg geplant haben. Also eher eine Stadt für Autos, wo wir in Satellitenstädten außerhalb gewohnt haben. Und dann kommt man über monokulturelle Siedlungen in die Stadt und kann dann da Handel treiben und ins Büro gehen beispielsweise und fährt dann abends wieder in sein. Also so funktioniert die Stadt einfach nicht mehr. Mhm. Die Stadt funktioniert ja ganz anders. Die Stadt ist eine Überlappung von unterschiedlichen Layern und Nutzung. Und das ist das Wichtige. Also, dass man wirklich immer diese Querbeziehung hat und keine, ich sag jetzt mal, Silos schafft an der Stelle, sondern dass man wirklich schafft, die Stadt als einen lebenden Organismus zu sehen. Und das kann Kopenhagen ganz gut. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Komponenten, die man an der Stelle lernen kann. Ja.
Mittlerweile lebt Ulrich schon seit 16 Jahren glücklich in Kopenhagen. Die Gedanken, die sich bei ihm und seiner Frau im Zug zwischen scheinbar endlosen Birkenwäldern herauskristallisiert haben, ja, diese Gedanken haben sich also offenbar nicht als Schnapsidee erwiesen. Welche Faktoren für ihn eine Stadt lebenswert machen, das hat er ja gerade schon angerissen. Die Nähe zum Wasser und eine gut ausgebaute Infrastruktur. Doch welche Kriterien machen eine Stadt eigentlich offiziell lebenswert, wenn man das so sagen kann und möchte? Wie bereits erwähnt, belegt Kopenhagen ja den 2. Platz auf der Liste der lebenswertesten Städte der Welt. Das ist eine Liste, die wird von der Economist-Gruppe erstellt. Zum Vergleich, die lebenswertesten deutschen Städte sind, na, ihr dürft mal raten, vermuten, schätzen, mutmaßen, es sind Frankfurt und Berlin, die teilen sich beide den 17. Platz, was mich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen überrascht hat. Ich möchte niemandem zu nahe treten, ich komme ja selbst aus Berlin und die Stadt liegt mir auch sehr am Herzen, aber wenn ich an die lebenswertesten Städte in Deutschland denke, hätte ich zuallererst mal an Hamburg und München gedacht, die liegen allerdings auf Platz 22 und Platz 21 in diesem Fall. Na gut, aber zurück zum Thema. Mich hat jedenfalls interessiert, was sind denn nun eigentlich die Faktoren, die dieser Städteindex berücksichtigt? Und diese wären Stabilität, Gesundheitswesen, Bildung, Kultur, Umwelt und Infrastruktur. Infrastruktur ist also ein wesentlicher Faktor für eine lebenswerte Stadt, zumindest gemäß diesem Index und eben auch laut Ulrich. Städte, die nur auf Autos ausgelegt sind, gehören, wie er ja gerade auch sagte, längst der Vergangenheit an oder sollten das zumindest tun. Mir kommen dann natürlich direkt die 6- bis 8-spurigen Highways in Los Angeles in den Sinn, wo wir im letzten Jahr noch gelebt haben. Und Ulrichs Meinung zum Verkehr, zum Thema Infrastruktur insgesamt, die teilt jedenfalls auch der international renommierte dänisch-kanadische Stadtplaner Michael Colville Anderson.
You realize how much space is allocated to automobiles, right? They obviously are bigger, they need more space, but then just this arrogant amount of space serving only one user group in a city, in the transport of a city. And now it's time to take back that space, to redemocratize it, to reallocate it, bike lanes, trees, taking away parking. Parking's not even parking, it's just car storage, right? It's private exploitation of public space, you know, when people park their car on a street. So that is not democracy, man. That is not urban democracy. That is a transport dictatorship. You take away that parking. You put in a bike lane and 10 bike racks in front of one shop so 10 people can shop there instead of one motorist with his, you know, last century automobile. We live in a single car occupant society, so most cars have one person in them. It's just a question of rational thought mathematics, space management, you know, and realizing that we have messed up so bad. I hear people say, oh, yeah, but there's no room for bike lanes on this street, man. And I'm going, yeah, there is. You just call them car lanes, dude. You take away one of them, you got space for a protected bike lane, best practice. You also have space for a wider sidewalk, trees, benches. You take away that space from the dictatorship and give it back to the people.
Michael ist, wie ihr hören könnt, voller Begeisterung dafür, dass Städte zu lebendigen, urbanen Räumen werden und werden sollen. Räume also, in denen Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht der Autoverkehr. Er ist der Meinung, dass angesichts der wachsenden Urbanisierung mutige neue Konzepte entwickelt werden müssen. Das sind natürlich große Worte, fragt sich, was soll das genau sein? Nach seiner Vorstellung spielt das Auto jedenfalls eine Nebenrolle in der Stadt der Zukunft, während Radwege und mehr Platz für Fußgänger im Fokus stehen sollen. Michael setzt diese Ideen mit ziemlich viel Elan um, und zwar in zahlreichen Städten weltweit. Und er tut das als Stratege, als Planer oder auch als Berater für zum Beispiel eine verbesserte Radinfrastruktur. Außerdem moderiert er die TV-Serie The Life-Sized City, in der es um Urbanismus und die Ideen anderer Städte weltweit geht. Und aktuell, auch während wir dieses Gespräch geführt haben, da befindet er sich zum Beispiel in der Ukraine und bemüht sich dort darum, Städte nach dem russischen Angriffskrieg wieder aufzubauen und in diesem Zuge auch fahrradfreundlicher zu gestalten. Falls ihr darüber mehr lesen wollt, findet ihr in den Shownotes einen Link zu seiner NGO Bikes for Ukraine. Ihr merkt also schon, Michael ist definitiv ein Experte auf dem Gebiet Urbanismus und er verfügt über reichlich Erfahrung und auch Vergleichswerte aus anderen Ländern. Trotzdem bleibt sein Heimatland Dänemark ein wichtiger Schwerpunkt seiner Stadtplanungsstrategien. Im Jahr 2007 hat er zum Beispiel die Agentur Copenhagen Nice gegründet. Schöner Name, wie ich finde. Eine Agentur, die Städte weltweit bei ihren Stadtplanungsprojekten unterstützt und anhand von Kopenhagen als Vorbild zeigt, wie lebenswerte Städte gestaltet werden können. Das Modell Kopenhagen dient also regelrecht in diesem Fall als weltweiter Exportschlager.
No other city should be Copenhagen. New York is New York, man. Bordeaux is Bordeaux, and that civic pride is incredibly important. Any city in the world can be Copenhagenized, right? And then left to their own identity afterwards. It's just simply copy-pasting, you know? There's no culture involved, once again. There's just simple rational planning and designing of a city. So it was a way of describing that what we have in Copenhagen, where you have 60% of the population riding bike to work or education every day, that is possible anywhere. Mm. So yeah, it was a word and it just kind of, you know, caught fire. People kind of found it intuitive. Certainly compared to when I started that way back in 2007, there are some good examples of cities that have really done that hard work. Not enough. I am optimistic every day I get out of bed, but I'm also impatient. I know that urban change can be fast and effective and I wish more cities would do it.
Michael betont, es geht natürlich nicht darum, dass andere Städte zu einem Kopenhagen 2.0 werden sollen, sondern vielmehr darum, dass sie sich von den Strategien Kopenhagens inspirieren lassen. Warum also, entschuldigt bitte dieses Wortspiel, warum also das Rad neu erfinden? Aber bedeutet das im Umkehrschluss nun, dass Kopenhagen schon so in etwa zeigt, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann oder soll? Also es scheint zumindest manchmal so, als ob die Zukunft dort bereits begonnen hat, während viele andere Städte, auch viele in Deutschland, noch aufholen müssen. Zum Beispiel bei der Infrastruktur, die Ulrich hier angesprochen hat. Wenn ich an die Stadt der Zukunft denke, kommen mir sofort Science-Fiction-Filme in den Sinn. Fortschrittliche Technologien, vielleicht irgendwelche fliegenden Autos, dazu der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und so weiter und so fort. Fliegende Autos werden, zumindest wenn es nach Michael geht, definitiv keine große Rolle in Städten der Zukunft spielen. Er wünscht sich da eher sowas wie fliegende Fahrräder, vermute ich. Darüber haben wir im Detail nicht gesprochen. Aber Fakt ist, bei seiner Stadtplanung geht es ihm allgemein weniger um die Entwicklung neuer, innovativer Strategien, sondern es geht ihm eher um bewährte Methoden aus der Vergangenheit.
We are social animals, a million years living in tribes of what, maximum 150 people, sometimes smaller, you know, and that's why I always revert back to the street, because that's where our tribe is. And then we can go to the next neighborhood and hopefully that tribe is friendly and there are nice, you know, bagels or whatever. But It's really, we're social animals, and cities are probably the most beautiful thing we ever invented. You know, if you think about it, like collectively invented. And we did it so well for so long. And if you take what we did then and transfer it into where we are now, that's the key. And we have this problem as humans. One of the hurdles we have is that, you know, we are techno-optimists. You know, we look at the tech we have in front of us and we read about what might be coming. Ooh, have you heard there's a new phone? Ooh, have you heard there's a new app? There's a new thing. My life will be easier and better. All we want is this optimism about the future. But the tech industry will say, oh, tech will save the world. No, it won't. They're just a bunch of engineers, dude. We know what engineers have done to us already. The wrong people are inventing all the wrong things at the moment. But understanding that we're techno-optimists, understanding that, you know, we want something amazing is kind of a problem because we don't look backwards. We think everything that happened before is old fashioned and not useful to us. In the context of urbanism, it's completely wrong because there is absolute goldmine of ideas and tried and tested ideas from 7,000 years of urban history that would just work perfectly in your neighborhood, in mine, every neighborhood in the world. So I really keep pushing people to look back over your shoulder, steal freely from people who invented amazing things. We stand on their shoulders today. We should not disrespect them by ignoring them. And we should not put all of our faith on, you know, the tech horse, because there are better bets to be made. And most of them are behind us. Beautiful, beautiful things that we can use in our daily lives today in the context of cities.
It's interesting that you come back so often to the past of cities. To be honest, in my mind, like the cities of a couple of hundreds of years ago, yeah, they grew organically, but also kind of dirty places, crowded places, busy places, animals shitting on the street, you know, I don't know. For you, it seems to be like the example of everything we want to get back to.
Yeah, but dude, yeah, if you and I lived in a larger German city together, you know, as neighbors in the 1600s, you know, one of us probably would die of a disease before we were 40.
Exactly.
And we'd have no teeth and I don't know what the hell would go on, right? So let's remember that we've improved a lot of things, right, with science and thinking. But I'm talking about social fabric, urban fabric. That street where we were neighbors in the 16th century, Eric, you know, you would come out and go, hey, man, how you doing? Good. How you doing? Wie geht's? Geht's gut? Yeah. You know, whatever. We would talk and we would talk to the neighbors and, you know, we would go to the local bar after work and we would, you know, our life would be in our neighborhood, right? And with our neighbors. That social urban fabric, man, that is what I find to be poetic and beautiful, that we no longer die of tuberculosis or like a tooth infection will kill us in about 8 seconds. Yeah, there's some improvements in generally in human society.
Laut Michael ist es also wichtig, sich die Städte der Vergangenheit anzuschauen, um Städte der Zukunft zu gestalten. Denn viele frühere Ansätze waren seiner Meinung nach intuitiver und stärker auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet. Er nennt dieses Prinzip Back to the Future. Damit meint er nicht, wie wir gerade auch schon angesprochen haben, dass Städte genauso aussehen und sein sollen wie früher, da sich natürlich auch vieles zum Positiven entwickelt hat. Vielmehr sollten wir uns an den positiven Ansätzen der Vergangenheit orientieren und nicht zu sehr auf den Fortschritt der Technik verlassen. Denn nach seiner Auffassung sind Städte heutzutage von Ingenieuren insbesondere viel zu kompliziert durchdacht.
Engineering has been placed on a pedestal for 70, 80 years. The car required engineers to build massive highways and accommodate space for them and take a bulldoze all the other public space in order to make space. So this engineering mindset is the issue. When you start thinking like a designer, you know, when you're designing a phone or a mouse or a fork for your home or a piece of furniture, you start thinking about the human who's going to use that product. You know, design is a human to human process. Engineering is just a bunch of, you know, data on paper, on computer models, and there's no humans are consulted regarding that. This kind of mindset that everything should be organized and structured into great detail is what we see in our cities. And it comes from an engineering mindset, right? Where as a designer, you can make a weird ass chair and, it doesn't look like a chair, but it's a chair. You know, you have a more freedom to invent and create. So our cities are absolutely categorized. Hey, you want to skate? Oh, you know, most cities are like, we don't want skateboarders. You know, there's one example, Malmo in Sweden. They want to be the world's most skatable city. This is an amazing place. They want their public space to be skatable. But then in many cities, like, oh, you want to skate? Go over there. We made a little park for you underneath the motorway. Great. You want to play basketball? That is that, you know, fenced off area there with the hoops. Great. Please do not deviate from these designated spaces and your designated activities. So that is not the nature of cities for 7,000 years. The lines were blurred. You know, public space was something you curated. Everybody should be able to use it for whatever they want. Blurring the lines between all of the different things that we can do in a city is incredibly important because it fosters creativity. It fosters community. It creates interaction between people when you have to share things, right? It's just, we all know that as a basic concept. So overprogramming is definitely a modern invention in the history of cities and one that really should die a quick death. And we should get back to just blurring the lines between everything. America has like zoning laws, you know, here is industrial area. You go to American cities, this is the arts district.
Yeah, indeed.
The whole city should be the arts district and the, you know, there should be small industry in that residential neighbor. You know what I mean? Like, that's what it was like for so long, man. And now we've just, you know, drawn lines on maps and said, you stay here, you go over there. Boom. That's not the way to go.
And you don't feel in these days where we sometimes have 5, 10, 20 million people living in a city that we do need to organize a little bit better than 100 or 200 years ago?
Yeah, I've worked in Mexico City, Tokyo, you know, the mega cities. And, you know, you think about Tokyo, right? Population larger than Canada in one city. It's not one huge entity, right? If you think that it is, oh my God, that's where only engineering can do anything at all. But a city is just a bunch of neighborhoods, a bunch of villages woven together into a huge urban landscape. So thinking with that helicopter view, which, you know, many people unfortunately still do, oh, it's a big city. We can't make it, you know, Mexico City will never be Copenhagen. You know what? There are some neighborhoods in Mexico City that really feel like a livable city, a life-size city that could, with a little bit of tweaking of design, urban design, could become a much more Copenhagen-ish place. It doesn't need to be Copenhagen. I'm just from there. I use it as a reference. So your neighborhood is where you spend most of your time, right? And waving at your neighbors, going to your local shop, going to concerts in your local park. That is your city. It's the mini version of it. So making your neighborhood better and then the next neighborhood better and then so on and so on. That's the approach, right? You got to think of your street and your neighborhood first. And then you see how that weaves itself into the bigger picture of the city at large.
Michael ist überzeugt, öffentliche Plätze müssen neu durchdacht werden. Dabei ist es ihm wichtig, nicht in starren Kategorien zu denken, die verschiedene Aktivitäten rigoros voneinander trennen. Stattdessen sollte jeder Platz so gestaltet sein, dass er möglichst von allen genutzt werden kann und dass alle Aktivitäten miteinander verschmelzen können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es für Michael besonders wichtig, die Stadt aus einer designorientierten Perspektive zu betrachten. In Dänemark wird diese Herangehensweise bereits seit etlichen Jahren umgesetzt und schließlich ist Dänemark ja auch die Design-Nation schlechthin. Ich will von Michael wissen, warum Design in Dänemark eigentlich so einen hohen Stellenwert einnimmt.
My kids, they learned design in the third grade. My son came home and I said, what'd you do today? And he says, oh, we had design class. I'm going, you did? Yeah, we had to learn about the three principles of Danish design, practical, functional, and elegant, and then make a thing. You know, I'm going, amazing, in third grade, this is already, you know, imprinted.
That is pretty cool.
Yeah.
Why is design so important in Danish culture, evidently?
I don't know.
That you teach it that early on.
Yeah, I don't know. I've actually looked into it. Like, you know, it's so fascinating how it's probably the last 150 years or so. It's in the Nordic aesthetic. It's not just Danish design, although that one, if you put those in, you know, air quotes, it sort of has more of a recognizability factor than Swedish design or Norwegian design or Finnish design. But it just is so deeply rooted in Nordic culture to keep it simple and keep it functional and practical and then also make it look elegant, right? If you're going to sit on a chair the rest of your life, you want it to to look nice in your living room and you want it to just work and be functional and practical, right? So I don't know why. I don't know where it came from. The Japanese have a similar culture, this minimalism and aesthetics and stuff, but it's just so deeply rooted, you know? And I think that the way that we have looked at designing the city since the 1970s, when we finally realized that we made a big mistake by letting in those cars. We still have too many cars in the city, but we scaled it back and we said, right, we started to apply subconsciously design principles, right? Let's make this work. How do we get to a city where 60% of the population ride a bicycle for transport, right? What does that take? How do we do that? And then it's just simple design thinking as opposed to engineering, right? Planting trees, taking away parking, putting in some public seating, all of these things that were inherent in every city for 7,000 years. That's kind of the way that Copenhagen has developed over the past maybe 30 years or so.
Praktikabilität, Funktionalität und Eleganz. Das sind die drei Prinzipien des dänischen Designs. Und die wurden in den letzten 30 Jahren auch in die Stadtplanung Kopenhagens integriert. Zum Beispiel auch in die fahrradfreundliche Infrastruktur der Stadt. Von großen Parkplätzen mit zahlreichen Fahrradständern bis hin zu breiten Straßen mit mehreren Fahrspuren und Brücken für Radfahrer. Um dies umzusetzen, hat Kopenhagen zwischen 2004 und 2017 rund 270 Millionen Euro in den Ausbau der Fahrrad- und Fußgängerinfrastruktur investiert. Das ist also schon ordentlich. Und dementsprechend zählt als Ergebnis all dieser Bemühungen Kopenhagen neben Amsterdam heutzutage auch zu den fahrradfreundlichsten Städten der Welt. Und diese Fahrradfreundlichkeit, die wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern auch angenommen. Wenn ihr schon mal in Amsterdam oder eben in diesem Fall in Kopenhagen unterwegs wart, dann werdet ihr bestimmt gesehen haben, die Rush Hour, die spielt sich schon längst nicht mehr auf den Straßen dort ab, sondern in allererster Linie auf den Fahrradwegen. Das ist auch kein Wunder, denn Kopenhagen verfügt über sage und schreibe 390 Kilometer Radwege. Auch Ulrich nutzt in Kopenhagen regelmäßig sein Fahrrad im Alltag. Als er noch in Berlin lebte, da war das noch anders.
Also während man jetzt zum Beispiel in Berlin vielleicht sagen muss, man muss zu seinen Freunden oder zur Arbeit, wie auch immer so mit 40 Minuten mit der U-Bahn denken, ist man hier eher bei 20 Minuten Fahrrad. Mhm. Und das so im Durchschnitt. Und das macht natürlich vieles sehr, sehr einfach und angenehm. Und es ist ja ein Wunsch im Rahmen von der Mobilitätswende und von der Verkehrswende, den individuellen Verkehr natürlich einzuschränken. Und da ist Kopenhagen dabei wirklich rigoros auch das Fahrrad zu bevorteilen. Ja. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit, Straßen werden teilweise stillgelegt für den Autoverkehr oder zu Verkehrsinseln gemacht. Die Fahrradstrecken werden verbreitert. Es gibt meinetwegen eine vierspurige Straße, die dann auf einmal zu einer zweispurigen Autostraße wird und zu einem richtig, richtig breiten Fahrradweg an der Stelle. Das heißt, man hat das Gefühl, man kriegt eher die Fahrradautobahn in der Stadt und die Autos haben vielleicht den erschwerten Weg. Also es gibt ein ganz bekanntes Beispiel hier. Das ist ein Stadtteil, der nennt sich Nørrebro. Und es gibt die Nørrebro Gade, das ist quasi die Verkehrsachse, die durch den Stadtteil führt. Ja, und die ist im Prinzip nur für Anlieger und Busse und so weiter befahrbar. Der restliche Verkehr muss sich den an einigen Nadelöhren dann an der Stelle durchwählen. Das heißt, die Fahrräder haben Vorrang und die Autos haben das Nachsehen. Und das ist gewollt und das ist eigentlich ganz schön, weil ich glaube, mittlerweile ist auch schon 75% sind der Kopenhagener, die täglich mit dem Fahrrad fahren. Also bei Wind und Wetter. Das passiert, ob das zur Schule oder zur Universität oder zum Arbeitsplatz ist. Also es sind wirklich viele mit dem Fahrrad unterwegs.
Das macht die Stadt natürlich dann auch wieder lebenswerter in vielerlei Hinsicht, nicht wahr? Zum einen ist nicht alles zugepackt mit Autos, der Verkehrslärm, die Abgase, dann eben auch wahrscheinlich einfach das gute Gefühl, sich zu bewegen. Und nicht zuletzt geht es ja oftmals auch deutlich schneller. Also wenn man diese Infrastruktur einmal schafft und sich über diese Widerstände auch hinwegsetzt, die es dann zunächst einmal gibt, wenn so ein Wandel stattfindet, ballen sich die Vorteile ja regelrecht zusammen.
Ja, richtig. Also vielleicht aus eigener Erfahrung. Also ich kann eine halbe Stunde zur Arbeit fahren mit dem Fahrrad oder eine halbe Stunde mit dem Auto. Mhm. Und ich wähle halt das Fahrrad, weil es natürlich umweltfreundlicher ist, aber weil es auch mit Abstand die angenehmste Art und Weise ist, sich fortzubewegen. Also es ist ein extrem wichtiges Verkehrsmittel, wenn nicht das zentrale Verkehrsmittel. Es ist ein Verkehrsmittel, was von allen als Lebensstilelement benutzt wird. Das ist nicht nur so, ich möchte von A nach B kommen, sondern es gibt eine Fahrradkultur, die da stattfindet. Da reagieren wir mit den Plätzen und den Orten drauf, die wir gestalten. Aber es ist auch was, wo man nicht nur von A nach B kommt. Also es ist wirklich ein Teil, der in die DNA, möchte man sagen, der Kopenhagener übergegangen ist.
Ulrich betrachtet das Fahrradfahren regelrecht als eine Art Kultur, die in die DNA der Kopenhagener übergegangen ist. Michael hat jedoch eine etwas andere Sichtweise auf die Rolle des Fahrrads in Kopenhagen. Für ihn hat der Begriff Kultur eher eine abschreckende Wirkung. Dazu sei aber natürlich gesagt, dass sowohl Ulrichs als auch Michaels Sichtweisen völlig legitim sind. Aber hören wir nochmal, was Michael dazu sagt.
A while ago, I spoke to Ulrich Pohl. He's an architect in Copenhagen. And he said, I quote him, "The bicycle is a lifestyle element, not just a means of getting from A to B, but a culture. It's part of our DNA." Would you agree?
No, not at all. It's like what Danish people tell foreigners, you know, because without thinking about it, because the point is, we don't think about it. I walk out of my apartment in the morning. The bicycle is the fastest way for me to get to work, to the Tinder date, from the failed Tinder date, get home again, you know.
It is literally more important. Get out of there.
it's very important, dude. Welcome to my life. The bicycle is only transport. We have designed the city of Copenhagen to allow people to go more efficiently and quickly A to B on a bicycle. We reap the benefits of this in public health, in, you know, lower pollution. But all we did was target what is deeply inherent in every human. We want to go quickly from A to B. You know, we're like rivers. We'll always find the quickest route through a landscape. And if you make that the bicycle, people will ride bicycles. So it's not DNA, it's just transport. We designed the city to make the bicycle the no-brainer form of transport. I'm not a cyclist. I just ride a bike in a city, you know. I don't have any of the fancy gear like spandex shorts and plastic hats on my head and gloves with no fingers or whatever these racer cyclists ride, use.
I look good on you.
Oh, my God. I'm single, dude. If I put on that goofy outfit, I'm never going to get, you know, any dates. Jesus. No, it's not DNA. It's not culture. It is transport. And any city in the world can do it. If you call it culture, that shuts the door to everybody else on the planet. Oh, that's Danish culture. We're from Texas. Oh, you know, we're from Buenos Aires. That's not our culture. You shut the door on the opportunity for improving public health and transport in a city. That's just completely the wrong approach. In the city of Copenhagen, they'll tell you they've never communicated cycling. You know, they never had massive campaigns to ride a bike. All they did was build the infrastructure so that people, A, were safe, because, you know, they're protected from cars, and B, they feel safe. They literally measure this every 2 years with a bicycle account that they produce, asking people, do you feel safe? What do you think about the parking for bikes? You know, and they measure it every 2 years since 1994, I believe, or 1996. It is an incredibly safe city, the safest city to cycle in on the planet. And people feel safe, which is the most important thing. You know, you don't go, oh, I'm going to ride a bike today. Oh, my God, I might die. Like, you know, the car culture here. Oh, I said car culture. Maybe that is culture, but bicycle culture is not. Oh, my God, that's another podcast. but anyway, yeah. You know, that is really key, man. You just design it for that and build the infrastructure. And the weirdest people that you know in your life that you would never think would ride a bike, you'll be seeing them on a bike. And I've seen this all over the world. I have seen examples of it. I have proof of concept.
Selbst solche Menschen, von denen man eigentlich eher nicht erwarten würde, dass sie Fahrrad fahren, nutzen in Kopenhagen das Fahrrad. 2006 hat Michael ein Foto veröffentlicht einer Radfahrerin in Businesskleidung. Das hat er damals auf seinen Blog gestellt. Und es hat im Netz zu vielen Diskussionen und auch zu überraschenden Reaktionen geführt, obwohl das in Kopenhagen eigentlich ein alltägliches Bild ist. Und diese Reaktion, die haben dann Michael dazu inspiriert, mehr solcher Fotos zu teilen und das Verhalten von Radfahrern und Fahrerinnen in verschiedenen Städten genauestens zu studieren. Zum Beispiel, welche Wege sie bevorzugen und unter welchen Umständen und welche sie auch eher meiden. Er kartierte und analysierte über 100.000 Radfahrerinnen und Radfahrer. Das war die größte Verhaltensstudie von Radfahrern, die jemals durchgeführt wurde. Seine Expertise auf diesem Gebiet hat ihm dementsprechend jetzt auch mittlerweile den Spitznamen The Pope of Urban Cycling eingebracht, also den Papst des urbanen Radfahrens. So hat ihn zum Beispiel mal die kanadische Zeitung La Presse bezeichnet. Für Michael ist das Fahrrad ein effizientes Transportmittel, nicht mehr und nicht weniger. Aber natürlich hat es auch einen weiteren bedeutenden Vorteil. Fahrradfahren ist nachhaltig. Ich möchte von Michael wissen, welche Bedeutung Nachhaltigkeit in Dänemark hat.
It's a very environmentally aware population, you know, one of the most on the planet. The recycling, in, you know, is, I've traveled all over the world. I've never seen a recycling system as detailed and efficient as in Denmark. It's the country in the world where people buy the most organic food measured in percent. You know, there's a lot of great things about it that are easily transferable to other cultures. But absolutely, urban design is key, and using Danish design principles, not just for furniture, but also for city streets. We're the best wind country in the world. We have, you know, we generate on average 40% of our power by wind, and that's going to 50% very shortly. That's a good thing. But it is a little country that, you know, tries to punch above its weight, you know, weight in his weight class. And climate neutrality, you know, there was a plan that Copenhagen would be the first climate neutral capital. I still see articles where it's mentioned, but the city has literally said, yeah, not going to happen. I think generally, you know, measured with all other countries in the world, it's a pretty good place still. But, you know, if you're going to be the leader, you got to lead.
Nachhaltigkeit spielt in Dänemark also eine große Rolle. Ob beim Recycling, bei der Verwendung von Bio-Lebensmitteln oder dem Einsatz von erneuerbaren Energien. Und sie spiegelt sich natürlich auch in der klimafreundlichen Mobilität wider, sei es durch die Fahrradinfrastruktur, über die wir bereits gesprochen haben, oder durch öffentliche Verkehrsmittel. Kopenhagen strebte, jedenfalls, naja, noch bis vor kurzem an, bis 2025 weltweit die erste klimaneutrale Stadt zu werden. Wie Michael jedoch erwähnte, wurde dieses Ziel verfehlt. Naja, immerhin ambitionierte Ziele, das ist ja schon mal der erste Schritt. Und dennoch hat Kopenhagen es bereits geschafft, die CO2-Emissionen um rund 80% zu reduzieren. Eine entscheidende Rolle dabei spielt natürlich auch der Bausektor, der weltweit für 40% der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Dies zu ändern, ist Ulrich bei seiner Arbeit im Architekturbüro Kobe sehr wichtig.
Ich glaube, dass macht Dänemark an der Stelle oder macht Kopenhagen an der Stelle, die untersuchen wirklich wie so ein Werkzeugkasten, nehmen alles einmal raus und probieren den zu untersuchen, wo können wir noch, welche Werkzeuge können wir noch nachschleifen und nachbessern, dass wir sozusagen die richtigen Mechanismen an den richtigen Stellschrauben an der Stelle drehen. Und da ist natürlich die Architektur und unsere gebaute Umwelt unglaublich wichtig. Also wir haben da ja auch eine unglaubliche Verantwortung und sitzen mit im Boot, weil wir für 40% aller CO2-Emissionen weltweit als Bausektor verantwortlich sind. Und das ist natürlich teilweise durch den Betrieb, aber auch in der Errichtung der Gebäude, also im Primärenergiefaktor und Ähnlichem. Nachhaltigkeit, dieses Thema, nicht nur in der Architektur, aber so ganz grundsätzlich ist ja so was sehr Holistisches. Also das geht ja nicht nur um Nachhaltigkeit im Sinne von CO2-Einsparung. Es geht auch um eine soziale Nachhaltigkeit. Und es gibt natürlich auch eine ökonomische und eine technische Nachhaltigkeit. Also dieses Thema ist unglaublich breit und komplex an der Stelle. Und es ist gar nicht mal so einfach, die richtige Wahl zu treffen momentan. Also natürlich ist es ganz groß gehypt, Holzbau beispielsweise. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, und es ist sicherlich ein Mittel zum Ziel, aber wenn man sich vorstellen, man würde mal ganz kurz die gesamte Baubranche, wenn es denn möglich wäre, rein theoretisch auf Holzbau umsetzen, ja, dann hätten wir ja auch die notwendigen Ressourcen dafür auch nicht, auch wenn Holz nachwachsender Rohstoff ist. Also es gibt da nicht diese, wie würde man sie nennen, diese eierlegende Wollmilchsau. Also dieses eine Instrument, was sozusagen alles schafft. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man sowohl in der Planung, das machen wir, da gibt es natürlich unterschiedliche Themen. Man kann, wenn man Städte plant, kann man durchgucken, Gründächer, aktive Dächer, Solarpaneele oder ähnliches. Man kann in den städtischen Raum wesentlich mehr Grün reinbringen, mehr Versickerungsflächen. Man kann vielleicht auch für Überflutung oder für Starkregenereignisse planen und so weiter. Und alles Themen, die uns sehr, sehr viel beschäftigen.
Viel Grün im städtischen Raum, das gibt es in Kopenhagen definitiv. Und 2014 wurde es von der Europäischen Kommission dann auch als grüne Hauptstadt Europas ernannt. Das ist definitiv ein weiterer wichtiger Aspekt einer lebenswerten Stadt, jedenfalls für mich. Vor kurzem bin ich aus dem Herzen von New York, aus Manhattan, nach Brooklyn umgezogen, nach einem Jahr New York. Und ich bemerke jetzt schon, wie gut mir diese Veränderung tut und damit einhergehend die gesteigerte Ruhe. Die Möglichkeit, nicht nur von Beton, Menschenmassen und Autos und Lärm umgeben zu sein, sondern wie in unserem Fall jetzt hier direkt auch einen Park um die Ecke zu haben. Das ist der wunderbare Prospect Park. Das macht für mich eine Stadt wirklich lebenswert. Die Architektur in Kopenhagen, die vereint nicht nur Grünflächen, sondern erfüllt auch die drei dänischen Designprinzipien, die Michael vorhin erwähnt hat. Praktikabilität, Funktionalität und Eleganz. Sie umfasst alles von farbenfrohen Häusern mit verschnörkelten Fassaden über zackig moderne Glasbauten am Wasser bis hin zu prachtvollen Schlössern. Kein Wunder also, dass Kopenhagen im Jahr 2023, also noch ganz frisch, als UNESCO-Weltarchitekturstadt ausgezeichnet wurde. Die Architektur Kopenhagens, die hat Ulrich natürlich beruflich sehr gereizt.
Das war natürlich auch ein wesentlicher Grund, dass ich schon wusste über Bekannte, dass auf jeden Fall die skandinavische oder das Kopenhagener Leben an der Stelle auch als Architekt auch ein super spannendes sein kann und ist. Jetzt wusste ich ja damals noch nicht, dass Kopenhagen jemals die UNESCO-Weltarchitekturstadt wird oder Hauptstadt wird an der Stelle. Aber es kommt auch nicht von ungefähr. Also Kopenhagen hat sich extrem toll entwickelt. Ich kenne es tatsächlich, glaube ich, kenne es von einer Fahrradtour, wo ich mal von Kopenhagen nach Göteborg Fahrrad gefahren bin. Und das ist in den 90er Jahren gewesen. Und da war das nicht wirklich, vielleicht war es nicht so interessant, vielleicht war es auch so ein bisschen unterm Radar. Also es war vielleicht auch so eine Stadt, die so ein bisschen im Dornröschenschlaf war. Also es hat mich definitiv auch beruflich gereizt. Es hat super tolle Architekturbüros und eine richtig schöne Architekturpolitik. Und die Stadt entwickelt sich und die Architekturpolitik, die ist halt sehr auf den Menschen ausgerichtet. Und eine lebenswerte Stadt zu schaffen im Großen und Ganzen.
Wenn du sagst Dornröschenschlaf, wie hat sich denn Kopenhagen über die letzten Jahre und Jahrzehnte verändert?
Also, wie könnte man das nennen? Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wirklich über Jahrzehnte ging tatsächlich. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Entwicklungen. Aber ich glaube, eine Sache ist, dass es innerhalb von Kopenhagen eine Politik gegeben hat, die sehr stark auf Familien sich fokussiert hat dann auf einmal. Also es gab Themen wie zum Beispiel, das nennt sich auf Dänisch dann Byfornyelse, also die Stadterneuerung. Und im Zuge dessen wurden sehr viele Innenhöfe in Kopenhagen, die es halt in dieser Blockbrandbebauung gibt, die vielleicht für Autos waren oder nicht keine hohe Aufenthaltsqualität haben oder ähnliches, tatsächlich den Anwohnern wieder zurückgegeben. Also da wurden dann Gemeinschaftsflächen geschaffen, da wurden die Innenhöfe wieder begrünt und dann gab es diese Themen, dass sie nebenher, vielleicht hatte auch Kopenhagen auch gar nicht viel Geld zu dem Zeitpunkt noch in den Nullerjahren, aber es waren wirklich dann Plätze in erster Linie, die geschaffen wurden und die vielleicht renoviert oder saniert oder neu geplant wurden. Und da haben wir auch tatsächlich dann als Büro eine Menge Teilhabe dran gehabt. Also uns gibt es seit 2006 und wir haben wirklich viele Plätze auch hier mitgestalten können, die auf einmal dann den Anwohnern, Bewohnern und den Besuchenden von Kopenhagen wieder zurückgegeben wurden.
Die Transformation von alt zu neu, das ist ein entscheidender Aspekt der Stadtplanung in Kopenhagen, wie Ulrich auch bei der Erwähnung der Plätze betont. Besonders spannend findet er unter anderem die Wiederbelebung und Neugestaltung ehemaliger Industriegebiete. In Kopenhagen, da gibt's davon reichlich, denn die Stadt war ja einst eine bedeutende Industrie- und Handelsstadt. Das heißt also, da gibt's viele brachliegende und unansehnliche Flächen, beziehungsweise gab es, denn diese Flächen, die werden jetzt Stück für Stück wiederbelebt und umgestaltet, um ihnen eine neue Funktion zu verleihen. Und das ist natürlich für Architekten wie Ulrich eine wahre Spielwiese. Und ich denke da wiederum direkt an New York und zwar konkret an den High Line Park. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Der verläuft entlang einer stillgelegten Hochbahntrasse mitten in Manhattan. Das heißt also, früher fuhren hier Güterzüge und heute kann man darauf über rund 2,5 Kilometer zwischen Bäumen und Beeten hindurchspazieren. Und für mich ist das ein eindrückliches Beispiel dafür, wie aus etwas Altem etwas gänzlich Neues entstehen kann. Denn eigentlich wäre dort zwischen diesen ganzen Hochhausschluchten natürlich überhaupt kein Platz für einen Park gewesen. Aber irgendjemand hatte diese clevere Idee, irgendjemand hat sie dann noch umgesetzt und auch heute wird dieser Park, diese Highline noch Stück für Stück und alle paar Jahre erweitert und das ist wirklich ein fantastisches Projekt, ein fantastisches Beispiel für all das. Und klar, Ulrich kennt diese Highline natürlich auch.
Das ist ein Projekt, was uns natürlich auch sehr bekannt ist und natürlich wunderschön ist und das funktioniert. Und es ist vielleicht auch ein Projekt, was vielleicht auch sogar so in dem gleichen Spirit ist, wie Kopenhagen natürlich denkt an der Stelle. Also den Menschen an der Stelle was zurückgeben und einen Mehrwert schaffen und eine Aufenthaltsqualität schaffen. Also wir nennen das bei uns immer Our Urban Living Room. Also die Ideen sind halt sehr gut, die Kopenhagener sind sehr gut dabei, den Außenraum, den städtischen Raum zu benutzen. Und da gibt es natürlich Plätze dazu, die wichtig sind. Da gibt es das Wasser dazu, die Hafen und die Kaikante, wenn man so möchte, die Leute, die ins Wasser springen. Aber diese Möglichkeit, dass man halt wirklich den Außenraum benutzt und den plant als so, wir nennen ja tatsächlich so als dein urbanes Wohnzimmer, das wird halt wirklich toll genutzt von den Dänen. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Hast du dafür vielleicht ein konkretes Beispiel? Also so eine, ja, wie jetzt hier in New York die High Line, also irgendeine Industrieanlage, irgendeine Anlage, irgendeine Ecke, die komplett neu gedacht wurde?
Ja, also ich meine, wir haben zum Beispiel einen Platz geplant in der Innenstadt, der nennt sich Israel's Place. Das war ein Platz, der tatsächlich, ich glaube, sogar alt in der Geschichte auch immer ein Marktplatz gewesen ist und ganz unterschiedliche Funktionen gehabt hat, hat dann aber in den 60er, 70er Jahren, vielleicht auch schon in den 50ern, ist er tatsächlich eher zu einem riesengroßen Parkplatz verkommen. Es gibt da Bilder, wo dieser ganze riesengroße Platz von mehreren 10.000 Quadratmetern an der Stelle nur mit Autos übersät ist. Und das ist natürlich keinerlei Aufenthaltsqualität. Und wir haben den Platz umgestalten dürfen und hatten das große Glück. Und wir haben ihn so geplant wie so einen städtischen Teppich an der Stelle. Also einer, der so viele verschiedene unterschiedliche Funktionen hat, aber auch öffentliche und private Funktionen. Es gibt da wieder Markthallen, jetzt kann man da wieder Skateboard fahren, es gibt einen Basketballcourt und es gibt einen Fußballplatz. Und es gibt an der Stelle auch eine Schule, die angrenzend ist, die den sozusagen als Pausenraum, als Schulhof benutzt. Also da überlagern sich viele Sachen und die Autos, die es da ehemals gab, die sind jetzt wie unter den Teppich gefegt, unterirdisch an einer Seite sozusagen in der Tiefgarage. Aber auf einmal hat man einen riesengroßen Platz, den man der Stadt zurückgeben kann. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
Projekte wie diese sind für Architekturbüros wie Grobe natürlich äußerst spannend, da sie einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität in der Stadt haben können. Ein weiteres Projekt von Grobe ist die Umgestaltung des Nordhauen. Der ehemalige Industriehafen der Stadt, ein riesiges Areal von 3,7 Hektar, soll in ein Wohnviertel transformiert werden. Auch hier spielen Fahrräder wieder eine zentrale Rolle. Die Umgebung wird so gestaltet, dass es einfacher ist, zu Fuß zu gehen, Fahrrad zu fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, anstatt das Auto zu verwenden. Dafür wurde eine Fahrradschnellstraße, das ist der sogenannte Green Loop, errichtet, der verschiedene Nachbarschaften miteinander verbindet. Mit einer Gesamtfläche von 3,6 Millionen Quadratmetern zählt es zu den größten Stadtentwicklungsprojekten Nordeuropas. Und das tut es nach wie vor, denn durch die Erweiterung, durch die Aufschüttung weiterer Inseln, wächst dieses Gebiet stetig.
Für den Nordhauen haben wir wirklich ganz viele, wir haben sie jetzt Dogmen genannt, ganz viele so Strategien entwickelt, wie wir denken, wie wir diesen Hafen so transformieren können, dass er lebenswert wird. Also vielleicht erzähle ich es einfach mal, das sind so sechs Hauptdogmen. Das eine nennen wir so diese Inseln und diese Nachbarschaften. Das waren immer schon einzelne Inseln im Großen und Ganzen, aber wir schneiden tatsächlich noch zusätzlich Kanäle rein. Das heißt, die Grundstücke, die es dann gibt, die sind dann wesentlich häufiger am Wasser. Und es gibt die Möglichkeit natürlich auch mit dem Kajak oder auch einfach schwimmend oder wie auch immer, sich viel besser auch noch durch dieses Viertel zu bewegen. Also diese Inseln oder dieser ganze Nordhauen ist von Inseln sozusagen durchschnitten. Und die Insel hat dann vielleicht auch in sich wieder einen eigenen Charakter, ohne dass das Ganze ein durchgemeterter Städtebau ist. Und das ist vielleicht auch sowas wie so eine natürliche Stadt, die ja auch immer von der Mitte aus wächst. Also man fängt nicht irgendwo an, auf dem Feld zu planen, sondern man hat tatsächlich in einem Bereich geplant, der nennt sich Aarhusgade. Das ist dem Stadt am nächsten gelegenen und fängt jetzt wirklich sukzessive an, den Nordhauen zu entwickeln. Das heißt, er entwickelt sich natürlich wie eine, ich sage jetzt mal, eine mittelalterliche Stadt oder wie sich Städte eigentlich auch generell entwickeln sollten. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch hier Gebäude hatten, die aus diesem kulturellen Erbe des Freihafens auch sind. Also das heißt, da wollten wir das gerne auch übernehmen. Also die Gebäude, die es hier schon gibt, die spiegeln natürlich auch die Tradition und dieses kulturelle Erbe wider. Das heißt, dass man nicht nur auf einem nachhaltigen Gedanken, dass die benutzt, sondern aber auch, dass es einfach eine Identifikation mit dem Ort gibt als solchen. Ja, natürlich ist es natürlich auch sehr nachhaltig, wenn man die Projekte an der Stelle oder die existierenden Gebäude transformiert oder bestehen lässt. Aber das war uns an der Stelle auch sehr wichtig.
Ja, nachhaltig, um aus alt neu zu machen, klar. Also das gilt ja für Ressourcen insgesamt, dass man idealerweise Produkte, Güter, Ressourcen, die schon da sind, eher nutzt, als nochmal alles völlig neu zu generieren und zu bauen und zu produzieren. Und klar, für solche Stadtviertel, die jetzt per se, es ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ formuliert, aber am Reißbrett ja schlussendlich doch entstehen, ist das natürlich ein riesiger Wert, nicht wahr? Auch für die Seele eines solchen Ortes, wenn eben dieser historische Bezug da ist.
Ja, aber vielleicht dazu nochmal, also dieses, ich glaube, dieses am Reißbrett entstehen, so ist die Stadt oder so ist Nordhausen tatsächlich an der Stelle nicht geplant. Man muss sich das eher wie so ein flexibles Grid vorstellen, was so Zutaten bekommt, die langfristig sind, also zukunftssicher. Wir wissen, wir haben natürlich eine riesengroße Herausforderung. Also wir haben eine riesengroße Herausforderung, Städte zu machen, die lebenswert sind. Aber wir haben natürlich auch eine Klimakrise, die wir irgendwie hantieren müssen. Und da sind wir natürlich als Architekten und Städteplaner auch besonders gefragt. Also wir sind da genauso wichtig dabei. Und von daher haben wir eigentlich nicht eine Stadt entwickelt, die am Reißbrett durchgeplant ist. Das ist sie bestimmt nicht. Wir haben vielleicht einen Masterplan gemacht mal, wo es vielleicht eher Leitlinien gibt. Also das, was ich jetzt diese Dogmen genannt habe, wo man dann aber sozusagen, wenn man von Nachbarschaft zu Nachbarschaft oder von Bebauungsplan zu Bebauungsplan kommt, und es kann sein, dass die letzten erst in 10, 15, 20 Jahren realisiert oder abgeschlossen werden, dass man dann vielleicht wieder mit den Prinzipien, die schon lange existieren, weiterarbeiten kann, aber eine Stadt macht, die sich auch weiterentwickelt. Also nicht nur jetzt was plant, was in 20 Jahren mal gebaut werden muss, sondern was natürlich mitwachsen kann.
Hm.
Das ist ganz wichtig. Wir nennen auch das so ein bisschen Our Urban Living Room, sitzen mittlerweile auch seit 5 Jahren hier mit dem Büro im Nordhausen und haben wirklich, können wirklich täglich sehen, wie dieser Stadtteil wächst und gedeiht.
Das muss ein tolles Gefühl sein, wenn man dann nach, naja, du machst den Job ja jetzt auch schon ein paar Jahre, nach 5 oder 10 Jahren sich mal wieder umschaut und vergegenwärtigt, meine Güte, hier hat sich echt was getan. Und ich und wir und unser Team war eine treibende Kraft hinter all dem, was hier gerade entsteht und gedeiht.
Ja, richtig. Also das schafft halt eine unglaubliche Identifikation mit dem, was man eigentlich macht. Das ist dann halt dann auf der Art und Weise ein sehr zufriedenstellendes Arbeiten, wenn man eigentlich das sieht, was man macht. Also wir haben eine Vielzahl von unseren Projekten, die in Kopenhagen sind, vielleicht sogar die meisten, sind aber im Prinzip auch international tätig. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man an den Projekten, die man realisiert hat, tagtäglich vorbeifährt.
In Kopenhagen gibt es noch unzählige weitere spannende und innovative Architekturprojekte. Die können wir jetzt hier aus zeitlichen Gründen natürlich gar nicht alle aufführen. Aber eins möchte ich nicht unerwähnt lassen, das mich persönlich doch sehr überrascht und auch beeindruckt hat, nämlich der sogenannte Copen Hill. Das ist mit 124 Metern der höchste künstliche Skihügel der Welt. Und, jetzt Achtung, aufpassen, dieser Skihügel liegt auf einer Müllverbrennungsanlage. Das klingt zugegebenermaßen auf den ersten Blick vielleicht nicht sonderlich glamourös, aber ein ganz fantastisches Beispiel könnt ihr euch gerne auch mal online anschauen. Hier wurde jedenfalls erfolgreich eine privatwirtschaftliche Initiative mit einer öffentlichen Funktion vereint. Werfen wir jetzt aber mal einen Blick auf eine andere dänische Stadt, die nicht nur für ihre Architektur, sondern insbesondere auch für ihre Kultur bekannt ist. Aarhus, das ist die zweitgrößte Stadt des Landes mit rund 336.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Jahr 2017 wurde Aarhus zur Kulturhauptstadt Europas gewählt. Christian Lausten-Sorensen ist Sonderberater für Wirtschafts- und Stadtentwicklung in der Abteilung des Bürgermeisters der Stadt Aarhus und setzt sich unter anderem aktiv dafür ein, die Stadt kulturell so attraktiv wie möglich zu gestalten.
Das ist schon seit Jahren ein Ziel für uns, nicht eine Kulturhauptstadt zu sein, sondern oder zu werden, sondern eine Strategie zu verfolgen, dass das Kulturangebot in Aarhus viel größer als die Stadt eigentlich es erlaubt. Wir haben seit Anfang der 80er Jahren schon damit gearbeitet. Das fing mit der Errichtung des Musikhauses an und das war auch damals ein sehr umstrittenes Projekt. Das war wirklich sehr unbeliebt und hat auch fast Politiker. Ja, es war ein großes Gebäude und es lag in der Innenstadt. Viele Bürger und Bürgerinnen dachten es oder denken es, es wäre zu viel und zu groß für Aarhus. Es wurde dann von den Politikern durchgeführt und hat heute fast 700.000 Besucher im Jahr. Und ich glaube, man kann Aarhus ohne Musikhaus kaum vorstellen. Das kann man sich kaum vorstellen, nee.
Das Musikhaus war also ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Kulturszene in Aarhus und ebnete den Weg für andere Kulturangebote, darunter zum Beispiel das Freilichtmuseum Gamlebü und das Kunstmuseum Aros.
Christian ist in Tondern an der deutsch-dänischen Grenze aufgewachsen und stand irgendwann vor der Entscheidung, in welcher Stadt er studieren möchte. Er entschied sich damals gegen die vielleicht naheliegende Wahl Kopenhagen und für Aarhus, das lange im Schatten der Hauptstadt stand.
Für mich war es immer Aarhus gewesen und weil Aarhus eben eine Studentenstadt ist und die Alternative wäre dann Kopenhagen, aber mir gefällt Aarhus besser.
Warum? Warum im Vergleich zu Kopenhagen?
Aarhus ist eine kleinere Stadt, mehr überschaubar und hat für mich die passende Größe, irgendwie ein großes Dorf sozusagen. Wir kennen einander hier in Aarhus und trotzdem hat Aarhus die Größe, dass man es schafft, auch kulturelle Angebote und sonst was anzubieten können. Das passt für mich. Und ich glaube auch, das Selbstbewusstsein in Aarhus ist auch, ich will nicht sagen größer geworden, sondern anders geworden. Ich glaube, Aarhus hat immer einen kleinen Bruderkomplex gehabt im Vergleich zu Kopenhagen. Und ich glaube, früher war die Mentalität so, dass es uns irgendwie beeinflusst hat. Heute, glaube ich, ist das Selbstbewusstsein aber irgendwie deutlicher und wir beziehen uns nicht so viel auf Kopenhagen, sondern haben viel mehr einen internationalen Ausblick. Und das gefällt mir eigentlich viel besser.
Dieses gesteigerte Selbstbewusstsein ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass Aarhus seine Identität in den letzten Jahrzehnten ordentlich gestärkt hat, insbesondere auch als Studenten- und Kulturstadt. Mittlerweile hat sich Aarhus zu einer modernen Universitätsstadt entwickelt, was dazu führt, dass besonders viele junge Menschen hier leben. Tatsächlich sind in der Innenstadt von Aarhus etwa 60% der Einwohnerinnen und Einwohner unter 30 Jahre alt. Und das ist für eine europäische Stadt schon was Besonderes. Auch Jenny Thompson haben diese und weitere Aspekte der Stadt gereizt. Ihr gefiel die Stadt so gut, dass sie, obwohl sie in Deutschland lebt, jede Woche für ihre Arbeit nach Aarhus pendelt.
An Aarhus ist beeindruckend, dass es eine ja doch Großstadt ist. Und sie ist trotzdem so klein, dass man auch viele Menschen wieder sieht. Also man fühlt sich sehr zu Hause. Also sogar ich, obwohl ich nicht so häufig hier bin, habe mittlerweile jetzt schon mir meinen Freundeskreis bzw. Bekanntenkreis aufgebaut. In Dänemark sich aufzuhalten ist tatsächlich eine Bereicherung. Es ist ein anderes Leben, obwohl Deutschland und Dänemark so dicht beieinander liegen, bietet es doch sehr viele Unterschiede und es ist, ja, wie gesagt, bereichernd hier zu sein.
Das würde mich natürlich interessieren, was daran bereichernd ist und welche Unterschiede du da feststellst. Du bist ja nun prädestiniert, diese Unterschiede auch zu bemerken, weil du ja wirklich sehr regelmäßig hin und her pendelst zwischen diesen Welten.
Also ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich eine ganz andere Work-Life-Balance. Mhm. Was hier sehr im Vordergrund steht, sind Familien. Selbst ich habe jetzt keine eigenen Kinder, aber ich sehe das natürlich bei meinen Kollegen und Kolleginnen. Die Familie geht vor, die Kinder gehen vor und das ist tatsächlich etwas, was ich ja sehr besonders finde. Die Arbeit kommt dafür nicht zu kurz. Das heißt, Stunden werden dann am Abend nachgeholt zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz steht das Familienleben im Vordergrund. Dänemark ist sehr viel digital. Das schätze ich mittlerweile auch sehr. Man kann alles mit einem Knopfdruck letztendlich von zu Hause klären. Natürlich nicht alles, aber sehr viel. Und es ist nicht so sehr bürokratisch, würde ich jetzt sagen, sondern ja, vereinfacht vieles auch. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil, den ich sehe. Ich denke halt so auch an Aarhus als eine sehr aktive Stadt. Und vielleicht ist das eine Sache, wo sich andere Städte, die ich jetzt in Deutschland gut kenne, so ein bisschen was abschauen können. Also es gibt hier überall Möglichkeiten, Workouts zu machen. Sehr viele Leute fahren Fahrrad, laufen, fahren Inline-Skates. Ich laufe sehr viel. Das heißt, wenn ich nach der Arbeit einfach den Kopf freikriegen muss, dann ziehe ich mir meine Laufschuhe an und dann geht's los. Es braucht keine 5 Minuten, dann bin ich, das nennt sich Brabrandsö, das ist ein See und da führt eben ein Weg hin. Aber der ist einfach so unglaublich grün, dass ich nach 5 Minuten nicht mehr das Gefühl habe, in einer Stadt zu sein. Mhm. Die Menschen schätzen die Natur sehr und sie in Anführungszeichen nutzen die Natur auch sehr. Also beispielsweise gibt es sehr, sehr viele Winterbader in Dänemark grundsätzlich.
Die aber hartgesottenen. Ja.
Beispielsweise auch in Aarhus. Das heißt, es gibt hier tatsächlich direkt in der Stadt, wenn man so möchte, viele Zugänge zum Wasser, also wo man wirklich einfach ins Wasser gehen kann, selbst wenn es vom Hafen aus, also vom Hafen jetzt nicht, aber von der Küstenlinie aus. Also man kann einfach da reinsteigen und selbst ich werde jetzt versuchen, über den Winter da vorne am Wasser, da gibt es dann auch eine Sauna, das heißt, da werde ich versuchen, mich am Winterbad oder ans Winterbad zu gewöhnen. Das heißt, es ist alles sehr, sehr präsent und die Menschen nutzen es einfach sehr. Es gibt hier Stand-Up-Paddling, es gibt alles Mögliche, Surfkurse in der Stadt.
Die Begeisterung für ihre zweite Heimat Aarhus möchte Jenny gerne mit Besucherinnen und Besuchern von Aarhus teilen. Daher hat sie sich entschieden, als Freiwillige für die Organisation Rethinkers zu arbeiten. Seitdem führt sie Touristinnen und Touristen, wann immer sie neben ihrer Arbeit Zeit hat, durch die Stadt und unterstützt als Helferin bei kulturellen Events. Bei den Stadtrundgängen zeigt sie ihren Gästen auch immer wieder spannende Gebäude der Stadt, wie zum Beispiel Dock 1.
Das Dock 1 ist ursprünglich eine Bibliothek, vereint aber auch das Bürgerbüro von Aarhus plus Spielplätze für Kinder, ein Café und so weiter und so fort. Als ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich gedacht, okay, eine Bibliothek. Aus Deutschland kennt man eine Bibliothek, da gibt es Bücher und man liest und es ist sehr ruhig. Und das ist zum Beispiel im Dock 1 überhaupt nicht der Fall. Es gibt Bereiche, wo man ja zur Ruhe kommen kann, wo man sich konzentrieren kann und lesen kann. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo viel los ist. Da spiegelt sich eben auch das Familienleben wieder, was in Aarhus sehr weit vorne steht, denn die Familie ist willkommen, dementsprechend sind auch die Kinder in der Bibliothek willkommen und es gibt eingerichtete Spielplätze für Kleinkinder, ältere Kinder und so weiter und so fort. Also es ist vereint alles miteinander.
Also Dock 1 ist mehr als nur eine Bibliothek. Es ist eher wie ein Gemeindezentrum oder ein modernes Kulturhaus. Besonders interessant fand ich übrigens auch das Parkhaus unterhalb der Bibliothek, das größte vollautomatische öffentliche Parkhaus Europas, fast wie aus einem Science-Fiction-Film. Die Idee, Familienfreundlichkeit, Bürgerbüro und Bibliothek zu kombinieren, ist nicht nur etwas, das im Dock 1 zu finden ist. Die vielseitige Nutzung von öffentlichen Plätzen und Gebäuden ist auch insgesamt ein wichtiges Konzept in der Stadtplanung von Aarhus.
Für mich ist die wichtigste Sache in Aarhus, dass es Möglichkeiten gibt, dass jeder Einwohner in Aarhus die Möglichkeit hat, seinen eigenen Platz zu finden. Und ich denke, das ist seit Jahren eine offizielle Strategie von der Stadt Aarhus, dass es in der Stadt für jeden Platz sein soll. Das ist so ein Leitbild sozusagen. Wir wollen eine Vielfältigkeit und eine Zusammenarbeit, ein Zusammenleben in Aarhus. Bei Wohnungsbau dreht es sich ja nicht immer nur um die Gebäude, es dreht sich ja auch darum, was zwischen den Gebäuden passiert.
Ja, ganz genau.
Es dreht sich auch nicht nur um Begrünung oder was weiß ich, sondern auch, wie schaffen wir das, die Bürger und Bürgerinnen zu beteiligen?
Zum Beispiel mit Umfragen, also indem ihr auch nachfragt, trotz des bestehenden Erfolges, wie könnten wir noch besser werden? Und das ist ja durchaus ein Beispiel für eine gewisse Form der in diesem Fall sehr indirekten Partizipation. Ich meine aber zu wissen, dass Aarhus durchaus auch mit einer sogar etwas direkteren Partizipation oftmals arbeitet, wo es praktikabel ist, also statt einfach nur Vorschriften von oben zu verabreichen. Deswegen die Frage mal allgemein in Bezug auf die Stadtentwicklung. Vielleicht bekommst du dort ja bei deinem Arbeitsplatz auch was dazu mit. Wie werden denn die Bewohnerinnen und Bewohner von Aarhus in die Stadtentwicklung generell mit einbezogen?
Ich glaube, für uns ist es ein Muss, dass unsere Beschlüsse auch Relevanz haben. Und deshalb fragen wir immer wieder die Einwohner und Einwohnerinnen in Aarhus, wie wir die Stadt gestalten sollen. Und ja, manchmal, glaube ich, müssen wir dann auch Entscheidungen treffen, die den Einwohnern und Einwohnerinnen nicht so gut passen, weil wir eben auch eine Entwicklung vorantreiben wollen. Vielleicht auch mit Initiativen, die dann nicht immer wieder beliebt sind. Für uns ist es aber wichtig, immer einen laufenden Dialog mit unseren Bürgern zu haben. Das könnte mit Umfragen geschehen, aber auch mit Bürgerveranstaltungen, wo wir große Treffen haben und einen Vorschlag präsentieren und dann auch diskutieren. Wir haben auch verschiedene Bürgerhäuser in der Stadt, wo es nicht immer um Beschlüsse geht, sondern auch darum geht, die Bürger mehr zu aktivieren und ihre Kompetenz auch auszunutzen. Da gibt es zum Beispiel am Hafen einen Dom, einen Glasdom, wo man als Bürger und Bürgerin sich beteiligen kann in konkreten Initiativen, um auch die Stadt besser zu gestalten.
keine Vorschriften von oben, sondern eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in der Stadtplanung. Das ist auch für Michael in seiner Arbeit als Designer und Stadtplaner von großer Bedeutung.
You know, as an urban planner and urban designer, you know, it's a kind of an arrogant industry because you look at maps, you're going, oh, that neighborhood 20 kilometers away from my office. I shall make that better because I know how. Yeah, you know what? The future of urban planning is shutting up and listening to what citizens want on a much more detailed scale. Right. I think if you engage people, you know, say, hey, it was a public meeting. We're going to redesign that square in the middle of your neighborhood. Do you have any opinions about it? People show up and they say, I have an opinion about it. And that sucks because of this, or that's good because of that. Or, you know what I saw in another city that should also be implemented. It's literally expanding your knowledge base and getting more ideas onto the table. And if everybody's against a project, there's something to learn there. Right. And you can go back to the drawing board and think again. But you listen to the citizens. And once the citizens realize that they've been heard and have an influence on the neighborhood.
And actually be heard. That's also important, right? You don't just do it to make them feel important. And actually you just feel kind of annoying because all these different opinions are hard to implement. Let's keep going anyway. And that's not the point. But I feel that is often what happens.
No, absolutely. I mean, I've seen some failed attempts at community engagement where the people said no, and then the city did it anyway in other cultures, right? But you can build community engagement. If I keep, you know, asking people their opinions and they see me actually acting upon them, they're going to go, whoa, what else can I do? Hey, and they're just going to call me and say, I have another idea. You listen to the first. And then you're just going to create an entire culture of people demanding to be heard because you listen to them. And that is a beautiful thing. And that is the nature of cities.
Für Michael ist die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern also ein entscheidender Faktor für eine lebenswerte Stadt. Er gibt zu, dass es zwar oft schwierig erscheint, größere Veränderungen in einer Stadt durchzusetzen, aber wenn man klein anfängt, etwa in einer Straße oder in einer Nachbarschaft, dann könnten daraus in Zukunft auch größere Veränderungen resultieren. Partizipation, Fahrradinfrastruktur, nachhaltige Stadtplanung, Grünflächen. Ulrich, Christian, Jenny und Michael haben uns nun also einige Aspekte genannt, die für sie eine lebenswerte Stadt ausmachen. Da wir uns dem Ende unserer Folge nähern, möchte ich von Michael aber wissen, wie genau stellt er sich denn nun die Stadt der Zukunft vor?
Oh, I really hope it looks like the city of the past. And I don't know what city that is. There's no one specific city. But, you know, I live here in this neighborhood in Kiev. It's called Podil. Really kind of cool, young neighborhood. But I walk around the streets here. I just, you know, I'm a weird guy because there's not a lot of foreigners here. And I have very recognizable hair. And I've been publishing books in Ukrainian. And I, you know, YouTubing and everything. But, you know, so I just wave at people in my neighborhood all day long. Like I'm going, hey, man, how you doing? Can't remember who that guy is, but I remember I saw him in a bar. I really find that waving thing to be amazing because I do that in my neighborhood at home. And that is because we have wide sidewalks, we have a densely populated neighborhood, we have some public spaces that we traverse or spend time in. It's not a good city, Kyiv, for urbanism, man. It's really like being in America in the 1950s sometimes. But in this neighborhood, it has everything I need. It has wine bars. that's the most important thing I need. And then after that, it has people,
obviously.
Yeah, people waving at me on the street and meeting them in bars and in supermarkets. That is amazing. I don't know. Sorry, I just wandered off into that because I just find it absolutely beautiful.
No, I love it. I love it. I'm asking you about the city of the future and you talk about people waving at you, which I think is such an unexpected answer that makes total sense.
But it's the great Jane Jacobs who wrote The Life and Death of Great American Cities. And she started looking at, you know, highways coming through saying, why? That's not a good idea. And looking at, you know, African-American neighborhoods and going, oh, my God, there's so much life in these on these streets because everybody spent time out on the street. And then the car came along and we don't sit on our front porch anymore in most parts of the world. Well, we don't have front porches in Europe, but you know what I mean? As a metaphor, we turned around and went into our backyards and started barbecuing because the streets became dominated by cars and there was nothing to look at. There were no humans on that street. The streets like I traverse every day, there are people waving at me and I wave back. And that is every city in the world forever, man.
Is that what happened to you in Copenhagen when you lived there?
Oh, sure, sure.
Is that why you like it? That you have this neighborhoody feeling?
Yeah. And, you know, like Ukrainians and Danes, we're not a waving people. You know, we don't wave. And Germans either, you know, we don't wave. That's the Americans who wave at people, strangers, and start talking to you at bars and you don't want to talk to them. But in Northern Europe and Eastern Europe, yeah, we're not a waving kind of crowd. But You do it, of course, in my local neighborhoods. Incredibly densely populated, like 12,000 people per square kilometer where my kids grew up. Oh, yeah, of course, you know your neighbors. You see them every day in the supermarket, or you see, you know, the guy, your barber, you know, you see him down at the bar, you know, whatever. That's what a city is, man. That is interaction. That is creating public space where you interact with people, bump into them randomly, blurred lines. And that is what we know intuitively to be right in urbanism. That was what was taken away from us, ripped away from us with car-centric thinking and urban development. So the city of the future, man, it just looks like the cities we had before we invented the automobile, just with a lot better public health and better coffee probably too, you know.
Das ist doch ein schönes Schlusswort von Michael. Die Stadt der Zukunft sollte sich auf die Nachbarschaften konzentrieren und die Interaktion der Menschen in den Vordergrund stellen. Ich finde es echt schön, dass Michael diese zwischenmenschlichen Aktionen und Interaktionen am Ende nochmal betont, also dieses sich gegenseitig zuwinken. Denn es geht in einer Stadt ja nun mal eben nicht nur darum, wie hoch die Gebäude sind oder selbst auch wie viele E-Autos wir haben. Die übergeordnete Frage ist, wie können wir unsere Städte gestalten, um das soziale Gefüge zu stärken und ihre Einwohnerinnen und Einwohner dazu zu verhelfen, sich in ihre Stadt, ihre Heimat ja schlussendlich auch, aktiv einzubringen. Eine Voraussetzung dafür ist, menschliche Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Stadtplanung zu stellen, so wie es in Dänemark mitunter ja, wie wir gezeigt und besprochen haben, auch schon umgesetzt wird. Aber auch viele andere Städte weltweit ziehen danach. Ich bin gespannt, in welche Richtung es in deutschen Städten in Zukunft gehen wird, ob sich die Radinfrastruktur zum Beispiel dann doch endlich mal an Kopenhagen orientiert. Das wäre ja wunderbar. Da hätten wir vielerorts, glaube ich, schon einiges gewonnen. Naja, jetzt hoffe ich natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und vielleicht inspiriert sie euch ja sogar auch dazu, eure Stadt oder eure Nachbarschaft auch ein kleines bisschen lebenswerter zu gestalten. Mich interessiert selbstverständlich, was für euch eine Stadt lebenswert macht. Deswegen sprecht gerne mit, kommentiert, bringt eure Meinung ein. Ihr könnt das auf Instagram tun oder bei uns auf dem Facebook-Kanal. Oder wenn ihr Spotify als Podcast-App nutzt, dann natürlich auch in den Kommentaren zu dieser Folge. Und darüber hinaus dürft ihr euch natürlich wie immer auch gerne eingeladen fühlen, in der Apple Podcast App oder bei Spotify eine Bewertung für uns zu hinterlassen. Dann macht ihr in dem Fall jetzt vielleicht nicht eure Nachbarschaft lebenswerter, aber uns bei Weltwach zumindest ein bisschen glücklicher. Und falls ihr es noch nicht getan habt, hört, wie eingangs schon erwähnt, gern auch in unsere vorherige Folge über Dänemark rein, in der es um das Leben an und mit der dänischen Nordsee ging. Wie gesagt, das war Folge 344. Danke nochmal an Visit Denmark, dass ihr diese Folge gesponsert habt. Super nett von euch. Und natürlich danke an unsere Gesprächspartner.
Thank you so much for this conversation. It was really great to listen to you and to your passion and to your knowledge about how the cities of the future should look more like the cities of the past. Thank you so much, Michael.
Thank you very much, Eric. My pleasure.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war wahnsinnig interessant. Danke für deine Zeit.
Ja, gerne.
Dementsprechend danke ich dir, dass du uns heute einen kleinen Einblick in eure Arbeit und in euer Stadtleben gegeben hast. Ganz lieben Dank dafür.
Sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir jetzt erstmal, dass du uns für dein aktuelles Leben in und mit Aarhus, dass du uns dazu einen Einblick gegeben hast. Ganz lieben Dank.
Sehr gerne.
Ja, und danke, das ist jetzt das allerletzte Wort zum Schluss. Danke natürlich an euch fürs Zuhören. Und da es ja Michaels Ziel ist, sich in Zukunft öfters mal zuzuwinken, mache ich jetzt hiermit den Anfang und winke euch zum Abschied zumindest mal virtuell zu. Also macht's gut.